Liebe Gemeinde, Gemeinde Jesu Christi, der Predigtext, den die Kirche für den heutigen sechsten Sonntag nach Trinitatis vorschlägt, steht im ersten Brief des Petrus, Kapitel 2, die Verse 2 bis 10. Seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch wie die neugeborenen Kindlein, damit ihr durch sie zunehmt zu eurem Heil. Da ihr ja geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Zu ihm kommt als zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen ist, aber bei Gott auserwählt und kostbar. Und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft, zu Opfern geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Darum steht in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die Ungläubigen aber ist er der Stein, den die Bauleute verworfen haben und der zum Eckstein geworden ist, ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Sie stoßen sich an ihm, weil sie nicht an das Wort glauben, wozu sie auch bestimmt sind. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht, die ihr einst nicht ein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid, und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Lieber himmlischer Vater, wir haben dein lebendiges Wort gehört und wir bitten dich, dass du es segnest an uns, an deiner Gemeinde und dass dein Heiliger Geist es uns aufschließt. In Jesu Namen. Amen. Ihr Lieben, das erste Wort dieses Bibeltextes macht uns gleich wach. Seid begierig nach der Lehre, wie ein Neugeborenes nach Milch ist. Seid begierig oder wie andere übersetzen, habt Lust. Begierig sein, dieses Wort meint sonst im Neuen Testament meistens das sündige begierig sein. Da steht dieses Wort Concupiscentia im Lateinischen, was sonst für Begierde im sündigen Zusammenhang benutzt wird. Wir sollen eine solche Lust haben, dass uns der Sabba den Mund rausläuft. Und nach was sollen wir Lust haben, begierig sein? Nach Milch. Im Neuen Testament steht Milch meist für die überlieferte Lehre, für das Wort Gottes. Wir sollen schreien nach dieser Milch wie Neugeborene nach der Muttermilch. Wir sollen begierig sein, an der Mutterbrust zu hängen und zu säugen. Ein starkes Bild ist das für doch scheinbar so nüchterne Dinge wie Bibellesen und Predigt hören. Die Milch wird gleich näher bestimmt durch zwei Worte. Die Milch ist lauter und unverfälscht. Zunächst zu lauter. Luther redet von lauterer Milch, andere von vernünftiger Milch. Also was Gescheites, keine fettreduzierte Kost, sondern was Ordentliches, Nahrhaftes, von dem ein Neugeborenes als einzige Kost gut leben kann. Im Griechischen steht da logikos, also wörtlich logisch, logische Milch. Das ist ein Wortspiel. Griechisch logos ist das Wort. Und das Wort wiederum ist die Heilige Schrift, aber auch Jesus Christus ist das Wort Gottes. Also von mir frei übersetzt, habt Lust auf die Heilige Schrift, in der Jesus Christus selbst ist. Jesus Christus ist der Fettgehalt der Heiligen Schrift. Das, was an der Heiligen Schrift nahrhaft ist, ist, was Christus treibet darin, wie Luther sagen würde. Das zweite Wort, mit dem Milch näher beschrieben wird, ist unverfälscht. Die Milch muss rein sein, keine Zusätze, keine Verwässerung. Die Welt ist voll von Büchern, Vorträgen, Zeitungsartikeln, Interviews, Leserbriefen, Talkshows, in denen Gottes Wort verfälscht wird. Heute will ich nicht darauf näher eingehen, aber im Januar wird das eine Predigtreihe sein. Was die Welt mit Gottes Wort macht und was Gottes Wort hingegen über sich selbst aussagt. Freut euch auf diese Predigtreihe mit Gerald Kuppert und anderen. Nach dieser vernünftigen und unverfälschten Milch sollen wir also Lust haben. Wie aber macht Bibellesen Lust? Das Thema haben wir auch oft in Glaubenskursen. Wie bekommen Menschen Lust, die Bibel zu lesen, also dran zu bleiben, weiter zu lernen, zu wachsen im Glauben durch eigenes Lesen? Glaubenskurs-Mitarbeitende berichten dann davon, wie ihnen Bibellesen Lust macht, indem sie eine schöne Zeit dafür wählen, eine Zeit der Ruhe, einen schönen Ort, wo sie nicht gestört werden, eine schöne Bibel in die Hand nehmen. Das kann ja auch eine sinnliche Erfahrung sein, wenn schon die Bibelausgabe schön ist. Dann die Ordnung im Äußeren suchen, nicht im Inneren. Viele kommen nie zum Bibellesen, weil sie denken, sie müssten erst irgendwie eine andächtige Stimmung in sich selbst entwickelt haben, bevor sie lesen können. Die Ordnung im Äußeren suchen, das überträgt sich dann auf das Innere. Mir macht Bibellesen Lust, wenn ich morgens früh aufstehe, so früh, dass ich noch richtig das Gefühl habe, Zeit zu haben. Dann Kaffee trinken, lesen. Oder sonntags auf der Terrasse sitzen, rauchen, dann die Bibel aufschlagen, lesen, immer wieder Pausen machen, den Gedanken nachhängen, das Gelesene in sich wirken lassen. Das sind für mich schöne Erfahrungen. Wie macht dir Bibellesen Lust? Würde ich euch gerne fragen. Dazu brauche ich das Funkmikrofon. Wie macht euch Bibellesen Lust? Und denkt daran, es geht um Lust. Wahrscheinlich hatte jemand die Woche Lust auf diese Altarbibel, deswegen liegt sie nicht mehr da. Wäre das erste Mal, also hier kommt ja vieles weg, das wäre das erste Mal, dass die Altarbibel wegkommt.
Also es ist unterschiedlich bei mir. Manches Mal lese ich auch ziemlich gelangweilt Bibel, aber mir macht es dann Lust, wenn ich merke, dass ich auf einmal im Austausch bin mit Jesus. Und wenn mich eine Bibelstelle wirklich anspricht und ja, ich merke, es bewegt sich was in mir und ich stelle vielleicht dann Gott auch Fragen, wie ist das gemeint oder so. Und ja, manchmal kommt mir auch dann ein Gedanke, der eben dann genau passt.
Ja. Okay, danke. Das macht Simon Himpele Lust. Angelika Kuhn.
Also die Lust zum Bibellesen ist eigentlich erst beim Bibellesen gekommen. Das kann ich schwer erklären. Ich habe erst dann erfahren durch das Bibellesen, als das, was in mir ausgewirkt hat. Und das kann ich euch nur empfehlen, dass ihr das Neue Testament lest und da kommt dann die Lust.
Ja. Ihr seid ja sehr innerlich und andächtig. Bei mir hängt das ganz viel zusammen, auch wirklich mit äußeren Umständen. Noch jemand zum Thema Lust? Am Bibellesen? Noch zwei? Sigrid?
Ich finde es auch wichtig, einen guten Bibelleseplan zu haben, damit man dass man an der Sache bleibt. Und die Lust, die ist nicht immer da, die kommt sehr unregelmäßig. Aber ein guter Bibelleseplan ist, finde ich, was ganz Wichtiges.
Es gibt Bibellesepläne, die den Spieltrieb befriedigen, indem man zum Beispiel immer was ausstanzt und dann Spieltrieb gefördert wird. Tobias, gibt es Probleme? Ich darf das Funkmikrofon nicht so nah ans Headset halten, gell?
Das auch, ja.
Okay, danke. Peter Grab.
Unter anderem auch im Hauskreis kriege ich richtig immer Lust aufs Bibellesen.
Ja, zusammen sein mit anderen macht Lust. Und zum Schluss Frau Klingner.
Also ich habe ein Ritual, das heißt, ich trinke morgens erst meinen Kaffee und esse mein Brot. Ich danke dafür, ich setze mich in meinen Sessel und danke dafür dem Herrn für mein Frühstück. Ich fange an, Gott zu loben und zu preisen und ihm zu danken. Dann lese ich praktisch meine Bibel oder mein Losungswort und lasse es auf mich einwirken und bin weiterhin im Gebet und gehe auch so sonntags in den Gottesdienst.
Danke. Habe ich noch jemand jetzt übersehen? Die Gabi Graf noch?
Ich habe noch eine Ergänzung und zwar Musik spielt in meinem Leben eine große Rolle, vielleicht bei euch auch. Wir singen schöne Lobpreislieder und oft sind da ja biblische Verse vertont und das leitet mich wiederum an, auch mal die Bibel aufzuschlagen und diesen Text im Zusammenhang zu lesen.
Vielen Dank. Viele konkrete und praktische Hilfen waren das. Viele Anregungen. Übt da keine falsche Bescheidenheit, kein falsches Fasten, wenn es um die Bibel geht, sondern übt euch in Lust. Wie ein neugeborenes Kind nach Milch schreit, übersetzt Hoffnung für alle, so sollt ihr nach der unverfälschten Lehre unseres Glaubens verlangen. Dann werdet ihr im Glauben wachsen und das Ziel eurer endgültigen Rettung erreichen. Schreien wir in der Gemeinde nach Lust, nach Milch, nach der unverfälschten Lehre. Ich wollte so gerne ein Gemeindepfarrer sein, der Menschen in seiner Gemeinde Lust macht auf das Bibellesen. Das Bibellesen leitet uns an, ein Leben aus der Kraft und Freude Gottes herauszuführen. Und ich wünsche so sehr, dass ihr, liebe DBZ-Gemeinde, eine lustige Gemeinde seid. Ich bin froh, dass dieser Aspekt immer wieder auch zum Ausdruck gebracht wird. Zum Beispiel auf dem Flyer vom Gottesdienst Segensreich, da steht Lust auf ein Leben mit Jesus Christus. Rudolf Bohren war Professor in Wuppertal und Heidelberg und mein theologischer Lehrer. Er galt als etwas ausgeflippter Exot, aber er hat die auflagenstärkste Predigtlehre der damaligen Zeit geschrieben. Und er war der Meinung, dass Gottesdienste Lust machen sollen, und er sah darin ein Wechselspiel. Wenn Menschen Lust haben, hat Gott auch Lust daran. Wenn Gott Lust hat, haben Menschen Lust. Lust ist ein wichtiges Wort. Es kommt häufig in unseren Gesangbuchliedern, auch in der Bibel vor. Die Bibel redet immer wieder von der Lust der Menschen an Gott und seinem Wort. Und was macht alles den Menschen Lust? Gottesdienst macht Lust. Die Gebote, das Gesetz macht Lust. Der Feiertag, der Sabbat macht Lust. Barmherzigkeit üben macht Lust. Ich habe einige Bibelstellen zusammengetragen zum Thema Lust. Und die stehen auf einem Blatt einer Predigtzusammenfassung, das die Margot Mulert nun austeilen wird. Vielleicht hilft ja noch einer oder zwei, dann geht's etwas schneller, Margot. Vor allem macht immer wieder das Wort Gottes Lust. Psalm 1, wohl dem, der Lust hat am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht, der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen. Ihr seht auf dem Blatt eine Dreiteilung der Predigt. Und auch wie diese drei Teile zusammenhängen. Die Predigt hat drei Teile. Erstens geht es um die lautere Milch, die wir trinken sollen. Zweitens darum, dass wir uns als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus gesellen sollen. Und drittens, dass wir die königliche Priesterschaft sein sollen. Die ersten beiden sind die Voraussetzung für das dritte, die königliche Priesterschaft. Das habe ich versucht, in diesem Schaubild zum Ausdruck zu bringen, auch wenn in den Kopien kaum noch die drei Kreise sichtbar sind. Gehen wir der Dreiteilung des Textes entlang. Der zweite Teil, sich dazugesellen als lebendiger Stein im geistlichen Haus. Der Predigttext geht so weiter: und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft. Normalerweise sind Steine ja gerade nicht lebendig. Ein seltsames Bild, lebendiger Stein. Erinnert euch an letzten Sonntag, da hatten wir im zweiten Brief des Paulus an die Thessalonicher gelesen, dass das Wort Gottes läuft. Auch so ein seltsames Bild. Ein Wort steht ja normalerweise da und läuft nicht. Und hier sind jetzt Steine, die ja eigentlich tot sind, lebendig. Steine, die lebendig wären, das wäre ein Albtraum für jeden Bauherrn. Paulus und Petrus sind ziemlich unbefangen in ihrem Benutzen von Bildern. Sie benutzen ein Bild und sprengen es sofort auf. Der Bau Gottes besteht aus Menschen, aus lebendigen Steinen. Das ist ein geniales Bild für uns Christen. Wir sind lebendige Steine. Als wir noch nicht das Logo hatten, du bist zu Hause, da sah unser DBZ-Logo so aus, dass wir ein Haus mit einzelnen Steinen gemalt hatten, das so ähnlich aussah wie das Gemeindehaus. Und die Steine hatten Ohren und Nasen und Augen. Die Alten unter euch erinnern sich noch. Lebendige Steine sind von ganz unterschiedlichem Kaliber. Schau dich an, schau dich um, wer da alles so neben dir und mit dir im Gottesdienst sitzt. Gott hat Humor. Und Gott hat mit jedem seine ganz eigene Geschichte. Manchmal haben wir Mühe miteinander. Manchmal passt der eine scheinbar nicht richtig zum anderen. Doch das Verblüffende ist, wir werden miteinander und nebeneinander eingebaut. Es ist Platz für beide. Beide sind für den Bau nötig. Wie kann das funktionieren? Und dann kommt ja noch das andere hinzu. Die Steine sind nicht einfach passiv. Bei einem Bau bewegen sich die Steine glücklicherweise nicht mehr, wenn sie mal eingemauert sind. Aber die lebendigen Steine aus diesem irren Bild des Petrus sollen gerade nicht unbeweglich festsitzen, sondern sollen sich auf den Weg machen, sollen zum Wachsen des Baus beitragen, sollen andere Steine gewinnen. Mit all den unterschiedlichen und bunten Gaben ist jeder Stein vonnöten, und zwar als ein quicklebendiger. Wie kann das funktionieren, dass die vielen Steine zusammenpassen und sie lebendig unterwegs sind? Das liegt an ihm, von dem jetzt die Rede ist. Christus ist der Eckstein. Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Im Neuen Testament wird Jesus öfter als Eckstein bezeichnet. Damit soll gesagt werden, er ist der entscheidende Teil des ganzen Baus. Zweierlei kann der Eckstein sein, der entscheidende Teil des Fundaments oder der Schlussstein oben im Gewölbe. Beides kann man mit Eckstein bezeichnen. Dadurch soll unser Blick gelenkt werden, also auf das Fundament des Baus nach unten und nach oben und in beiden Fällen auf ihn. Und dieser Blick ist entscheidend. Wisst ihr, wenn wir ohne ihn die Gemeinde aussehen, das Haus der lebendigen Steine, dann könnte uns schwindlig werden, was da alles wuselt und wer da alles werkelt. Und wir könnten uns fragen, wie das alles zusammenpassen soll. Und wir könnten schwach werden und denken, oh je, ob das jemals eine gescheite Sache werden wird, ob der Bau jemals fertig werden wird. Droht eine Bauruine? Wenn wir auf die Steine um uns herum sehen, dann fragen wir vielleicht, geht das überhaupt, dass man mit so komischen Gebilden einen Tempel baut? Wie soll das halten? Und was ist, wenn da ein Stein eine neue Berufung erkennt und auf Wanderschaft als Missionar geht? Hält das Ganze dann noch? Angesichts von all diesen Fragen gibt es einen entscheidenden Hinweis. Schau nach unten, schau nach oben. Unten zum Fundament. Das steht unerschütterlich fest. Darauf kannst du dich verlassen. Mit Jesus Christus als dem Eckstein, als der Basis hat dieses Fundament Bestand bis in alle Ewigkeit. Und schau nach oben. Dort wird dieses Gewölbe bereits zusammengeführt. Alles zielt auf den Schlussstein. Er kommt gewiss und damit wird dieser Bau einen großartigen Abschluss erhalten. Es geht darum, ob wir ihn als Eckstein ansehen, als den, auf den es ankommt, oder ob wir Anstoß an ihm nehmen. Der Satz mit dem Eckstein Christus geht so weiter. Darum steht in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die Ungläubigen aber ist er der Stein, den die Bauleute verworfen haben und der zum Eckstein geworden ist. Ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Petrus führt uns vor Augen, dass Christus auch zum Ärgernis werden kann, dass man sich am Eckstein auch stoßen kann. Als evangelische Kirche sind wir ja in der Regel bemüht, Ärgernisse in der Gesellschaft zu vermeiden. Und wir stehen immer wieder in der Gefahr, sehr weichgespült zu sein in unserer Botschaft. Jesus Christus hat den Anspruch, entscheidend wichtig zu sein in unserem Leben. So auch in diesem Bild vom Eckstein. Wir müssen es realistisch sehen, dass dieser Anspruch zu Zeiten des Neuen Testaments wie heute von den meisten Menschen abgelehnt wird. Zu Zeiten des Neuen Testaments war Jesus Botschaft vom Kreuz, ein Ärgernis für die Juden und eine Torheit für die Griechen, wie Paulus sagt. Heute wird Christus in der westlichen Welt nicht verärgert abgelehnt, sondern eher in passiver Gleichgültigkeit abgelehnt. Christus wird abgelehnt, der Eckstein wird verworfen. Er, der eigentlich das ganze Gebäude zusammenhalten möchte, wird zum Bauschutt geworfen. Jeder Mensch ist vor die Entscheidung gerufen, entweder Jesus Christus als entscheidend und konkurrenzlos wichtig anzusehen in seinem Leben oder eben nicht. Das haben wir deutlich zu sagen und deutlich zu machen. Opfert geistliche Opfer. Der Satz mit den lebendigen Steinen geht so weiter. Und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Hause, zu Opfern geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Wie das mit den lebendigen Steinen zu verstehen ist, haben wir geklärt. Aber wie ist das zu verstehen? Zu Opfern geistliche Opfer. Das Wort Opfer ist uns fremd. Das klingt nicht sehr attraktiv und auch nicht sehr gesund. Im Alten Testament kommen Opfer häufig vor. Schlachtopfer, Brandopfer, Speiseopfer. Im Neuen Testament bekommt das Wort eine neue Bedeutung, die schon aber auch in vielen Schichten des Alten Testaments, wie zum Beispiel in der Weisheitsliteratur, in den Psalmen, anklingt. Es geht im Neuen Testament nicht darum, dass Menschen etwas bringen, was sie opfern, sondern dass Menschen sich selbst bringen, sich selbst hingeben. Es geht um Hingabe des ganzen Lebens. Was aber nun wiederum nicht als Selbstaufgabe gemeint ist. Wer sein Leben Gott opfert, legt nicht das Schlachtmesser an die eigene Kehle und begeht Selbstmord. Wenn das Neue Testament meint, dass wir uns Gott bringen sollen als geistliche Opfer, dann heißt das, dass wir Gott unser Leben widmen. In der Parallelstelle Römer 12, Vers 1 heißt es, gebt eure Leiber hin als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das klingt immer noch recht abstrakt. Wie kommt das praktisch zum Ausdruck, dass wir unser Leben Gott opfern, also widmen sollen, uns ihm hingeben sollen? Ich habe mir mal einige Bibelstellen angesehen, die aussagen, dass wir Gott geistliche Opfer bringen sollen. Und ihr werdet sehen, dass damit wunderschöne Dinge gemeint sind. Hier die Zusammenstellung. Unter den geistlichen Opfern, die wir Gott darbringen, sind gemeint das Gebet, der Dank, das Lob in Worten, aber auch in Musik, in Hymnen, das Bekenntnis des Namens Jesus darin, auch anderen Gutes tun, mit anderen zu teilen, ist ein lebendiges geistliches Opfer. Die Verkündigung des Evangeliums kann bezeichnet werden als geistliches Opfer. Das alles wird auch immer wieder bezeichnet als priesterlicher Dienst. Und somit kommen wir zum dritten, was schon angeklungen ist, königliche Priesterschaft sein. Diese Stelle im ersten Petrusbrief ist die Ausgangsstelle für die Rede vom Priestertum aller Gläubigen. Diese Stelle hat eine große Bedeutung in der evangelischen Kirche, die sagt, es gibt keinen Laienstand und keinen Klerikerstand, sondern jeder Christ ist berufen zum priesterlichen Dienst. Jeder Christ ist berufen, das zu tun, was ein Pfarrer tut. Der Unterschied bei einem Pfarrer ist nur, dass er, wie es in der Ordnung unserer Kirche heißt, vom Broterwerb freigestellt ist und ordentlich von der Gemeinde zum Dienst beauftragt wird. Leider ist heute die evangelische Kirche oft pastorenzentrierter als die katholische Kirche, trotz dieser Lehre und dieser Erkenntnis vom Priestertum aller Gläubigen. Bisher hat Petrus in Bildern gesprochen. Das erste Bild, trinkt Milch. Das zweite Bild, kommt herzu als lebendige Steine. Und das dritte ist jetzt kein Bild mehr, keine Metapher, sondern das ist direkt gesprochen. Ihr seid Priester. Dazu ernennt euch die Heilige Schrift. Du, Klaus Held, bist Priester. Du, Lena Konrad, bist Priester. Du, Annika Schmidt, bist Priester. Du, Ulrike Fuchsgruber, bist Priester. Jetzt gucken mich alle nicht an. Ihr seid Priester. Seid euch dessen bewusst. Jetzt besonders in der Zeit der Vakanz, in der Zeit ohne Pfarrer, die kommen wird, ihr seid es. Auf meine Rede am 13. Juli, dass meine Zeit als Pfarrer des DBZ zu Ende gehen wird, habe ich viele mutige Reaktionen bekommen, dass Leute gesagt haben, ja, es ist für die Gemeinde gut und es ist für mich gut. Aber ich habe auch einige weniger mutige Reaktionen gehört. Jemand sagte, wenn der Hirte weg ist, geht die Herde auseinander. Der Hirte, ihr Lieben, ist nicht weg, denn Jesus ist da. Und neben dem großen Hirten Jesus gibt es viele kleine Hirten. Jeder Hauskreisleiter ist ein Hirte, der dafür sorgt, dass die Herde beisammen bleibt. Dem es ein Anliegen ist, dass die Schäfchen regelmäßig kommen und sich ordentlich abmelden, wenn sie mal nicht da sind. Margot Mulert als unsere Vorsitzende ist eine Hirtin. Und auch der Pfarrer kann nur sehr begrenzt Hirte sein. Aber ihr wisst, ihr seid noch etwas ganz anderes als Hirten. Und darauf lenkt der Predigtext heute unseren Blick. Ihr seid Priester. Ein Priester ist mehr als ein Hirte. Priester sind Menschen, die anderen den Zugang zu Gott ermöglichen. Im Alten Testament sind Priester die Mittler zwischen Volk und Gott, indem sie die Sünde des Volkes auf den Sündenbock legen, der dann in die Wüste geschickt wird. Im Neuen Testament ist Jesus der hohe Priester, der diesen Zugang für Gott ein für alle Mal ermöglicht, indem er sein Leben hingibt und eine neue Vertragsgrundlage schafft für die Beziehung zwischen Gott und Menschen. Und er nun, der Hohepriester, ernennt euch zu Priestern, zu Menschen, die andere aufmerksam machen auf diesen Zugang zu Gott durch Jesus und andere somit zu Gott führen. Ihr seid Priester. Seid euch dessen bewusst. Seht nicht auf eure Defizite. Seht nicht zum Beispiel darauf, dass ihr euch vielleicht schlecht ausdrücken könnt, dass es euch schwerfällt zu erzählen von eurem Glauben. Das ist nur eure Selbstwahrnehmung. Auf die kommt es überhaupt nicht an. Auf die Wahrnehmung Gottes kommt es an. Auf die Ernennung durch Gott kommt es an. Und er ernennt euch zu Priestern. Wenn ihr auch das Gefühl habt, dass ihr euch nur unbeholfen ausdrücken könnt, wenn ihr erzählt von dem, wovon ihr lebt, er macht etwas ganz Kostbares daraus. Wenn ihr die Selbstwahrnehmung habt, wir sind nur wenige und wir schaffen das nicht, dann schaut auf ihn und seht, er baut mit eurer scheinbar geringen Kraft seinen geistlichen Tempel, der in Ewigkeit bestehen wird. Lasst euch dazu befähigen, ernennen, ausrüsten. Seid begierig nach der vernünftigen und unverfälschten Milch. Seid lebendige Steine in dem geistlichen Haus, in dem Christus das Sagen hat. Ihr seid das auserwählte Geschlecht. Ihr seid die königliche Priesterschaft. Ihr seid es. In Jesu Namen. Amen.